Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 3. Als sie zu dritt das Haus am Hang erreichen, finden sie ein Fenster eingeschlagen. »Dahinter ist das Gästeklo«, sagt der Holländer, »da ist jemand ohne Schlüssel rein.« Und dann guckt er überrascht zu, wie der Tatortkommissar einen Bund mit Schlüsseln zückt, von denen einer in die Haustür passt. »Er wird die Schlüssel nicht mehr nutzen können«, erklärt Stedefreunds Tatortpartnerin. »Wir fanden sie bei ihm, nachdem seine Leiche aus dem Bremer Weserwehr gezogen worden war.« »Nicht gerade taktvoll«, denkt Stedefreund, »mit oder ohne Geneva. Wolle ist tot.« Der Mund steht offen, die Klompen fangen an zu klappern. »Aber dürfen Sie da so ohne weiteres rein?« »Eingeschlagenes Fenster, Gefahr im Verzug, wir dürfen.« Während Inga Lürsen beginnt, mit dem Holländer als stummem Zeugen Raum für Raum zu inspizieren, einschließlich Dachboden, Keller, dann Regale, Schubläden, Kisten und Kasten, probiert Stedefreund an allen zugänglichen Schlössern des Gebäudes die Schlüssel aus der Hosentasche des Toten. Die Hälfte von ihnen passen in kein Schloss. »Gefilzt«, bestätigen sich gegenseitig die beiden Kommissare ihre Erkenntnisse, keine persönlichen Papiere mehr, kein Computer mehr, obwohl Anschlüsse und WLAN vorhanden, nichts Persönliches mehr, nur noch ein paar Kartons mit Stapeln und Taschenbüchern, alle noch Zellophan verschweißt, Trommeln im Elfenbeinturm, ein Thriller von Wolfgang Raupach. Nils Stedefreund klaut sich ein Exemplar, angeregt durch den Verlagstext hinten auf dem Einband. Inga Lürsen entscheidet, rufen wir die lokalen Kollegen zur Sicherung der Einbruchsspuren. Hier werden wir nicht schlauer, was den Mann getrieben hat. Vielleicht hab ich da was, sagt der Holländer und fragt, wie kam der Wolle denn in die Schleuse, freiwillig oder mit Nachhilfe? Das wüssten wir selber gerne, sagt Stedefreund. Dem Augenschein hier zufolge eher mit Nachhilfe. Dann schlägt einen Drink vor. Und so sitzen die drei dann doch noch bei realem Geneva zusammen, dort, wo nahebei drei reale Wegweiser drei virtuelle Richtungen anzeigen. Das ist Dokument 1, das der Holländer in seinem realen Büro hinterm Pferdestall vorzeigt. Glosse von Wolfgang Raupach. Jetzt geht's zur Dorferneuerung. Abends mit dem Fahrrad. Während im Dorfgemeinschaftshaus der Rest der Dorfaktiven hereintröpfelt, der sich nun schon im zweiten Jahr unter professioneller Anleitung zur Debatte einer überfälligen Dorferneuerung trifft, erzähle ich dem Jägerobmann beim ersten Bier ein Döntjes von meiner Beobachtung am Morgen beim Blick aufs Tierleben rund ums Haus am Hang. Eine kleine braune Feldmaus beim Klettern von Moosstein zu Moosstein habe mich belustigt. Plötzlich sei sie weggeflogen. Es war gar keine Feldmaus, es war ein kleiner, brauner Zaunkönig. »Du brauchst einen Optiker«, ist der trockene Kommentar. Dorferneuerung. Es werden wieder einmal drei Kompetenzteams gebildet. Okay. Bevor unser Holländer seine Gäste mit noch mehr Geneva traktiert, will ich hier lieber unterbrechen und zusammenfassen. Es sind insgesamt 5 Dokumente, die er seinen Gästen aus dem Nachlass des Wolfgang Raupach vorlesen wird. Darunter so interessante wie die Idee, im heruntergekommenen dörflichen Kurhaus eine Unterkunft für Schüler der nahegelegenen Nienburger Polizeiakademie einzurichten und zugleich eine Herberge für Flüchtlinge. Oha, sagen dazu die beiden Gäste und freuen sich über die nächste Idee. Zum sonntäglichen Tatort soll es in der Kneipe des wiederbelebten Kurhotels ein Public Viewing geben mit Happy Hour vorher und Fallanalyse hinterher. Schließlich liest der Holländer Kapitel aus einem Buchskript Raupachs vor, das erstens von einer Person erzählt, mit der er offenbar sehr vertraulich in London kommuniziert hat und deren Namen mit einem C beginnt, und Sensation! In diesem Kapitel ist von einem Balkon die Rede, von dem aus Raupach regelmäßig Bremer Kulturleben beobachtete und kommentierte. Die Schlüssel, die hier nicht passen, sagt Kriminalhauptkommissar Stedefreund, die gehören eindeutig nach Bremen. Viele Baustellen hatte der Herr Raupach, stellt seine Kollegin fest, hier und dort. Wir müssen die Schlösser finden, zu denen seine Schlüssel hier nicht passen. Und C, fragt der Holländer, C in London, wer ist das? Wissen Sie was, sagt Stedefreund und kippt seinen letzten Genever. Lassen Sie als X, wollte sagen, als Hilfs-Sheriff an diesem Tatort und kümmern uns um Raupachs Geschichten in Bremen. Hören Sie sich ein bisschen um in dieser Kulturlandschaft. Es mag ja was zu bedeuten haben, dass der Mann hier bei Ihnen ein Depot seiner Geschichten angelegt hat. Wir machen uns auf den Weg zurück. Aber ich fahre bestimmt Inga Lührsen. Volle Geschichten, gesammelt von Kneipenbesuchern im Bremer Ostertorviertel und aufgezeichnet im Smartphone des Kriminalassistenten Carlsen, sind sonntägliches Unterhaltungsrepertoire für Junior Carlsen geblieben, wobei der Papa dem Sohn manches genauer erklären muss, zum Beispiel die Geschichte mit dem Sand. Einmal habe Wolle einem Trinkkumpan erzählt: Weißt du, mit Kies kannst du eine Menge Kies machen, wusstest du das? Frag mal den Kiesgrubenbesitzer bei mir auf dem Land. Der hat schon nicht mehr genug Kies. Also, ich meine, nicht mehr genug Sand. Knete hat er schon noch, und zwar immer mehr, je weniger Kies er hat. Wenn du zum Beispiel an der Weserschleuse stehst, da musst du nicht lange warten, da fahren Binnenschiffe durch, voll beladen mit Kies. Die fahren runter, nie rauf. Und wo fahren die hin? Zu den großen Frachtern am Meer. Und die fahren den Kies wohin? Die schippern ihn übers Meer. Und jetzt halt dich fest, die bringen den Kies in die Wüste. Glaubst du nicht? Es kommt noch schöner. Was der Sandgrubenbesitzer bei mir auf dem Land an die Scheiß in der Wüste verhökert, kommt dort in den Beton. Für immer mehr Hochhäuser, mit denen diese Scheiß ihre Wüste vollpflastert. Und jetzt fragst du, warum beim Bart des Propheten nehmen die nicht ihren eigenen Wüstensand? Haben den doch kostenlos vor der Tür. Ich will hier keinen Mohammed lästern, aber eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche, der war kein Betonkopf. Beton, wie wir ihn heute verwenden, kannte er nämlich noch gar nicht. Du brauchst Sand für Beton, klar, aber keine rundgeschliffenen Sandkörner. Siehst du, und schon lange, lange bevor es Mohammed gab, da haben Wüstenstürme dem Wüstensand ständig alle Ecken abgeschliffen, jedem einzelnen Sandkorn. Kippst du solchen Sand in den Zement, fällt der Beton bald wieder auseinander. Du brauchst Sand aus Gegenden, wo Wind nie rankam, von ehemaligen Flussbetten zum Beispiel, also Kies. Was? Du meinst, den Kies könnten sie doch auch vor ihren Küsten aus dem Meer holen, das sei doch so gut wie von Flussbetten und bestimmt näher dran? Tja, da müssten die Scheiß ziemlich viel Süßwasser haben, um das Meersalz rauszuwaschen, mein Lieber. Salz ist für Beton noch schädlicher als glatt geschliffene Sandkörner. Und weshalb ich dir das alles erzähle? Weil in immer mehr Gegenden der Erde Beton gebraucht wird, wird immer mehr Kies um die Erde geschickt. Von dort, wo es noch welchen gibt, nach dort, wo es keinen mehr gibt. Sandkörner gibt's auf der Erde mindestens genauso viele wie Wassertropfen im Meer. Verstehst du? Und alles wird um die Erde bewegt, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und Wassertropfen und Sandkörner sind wie Algorithmen unzählbar. Wusstest du das? Aber anders als Wassertropfen und Sandkörner sind die Algorithmen von Menschen erdacht. Die wollen, dass sie Aufgaben für sie erledigen rund um die Erde. Und was ist ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist eine Folge mathematischer Anweisungen, die bestimmen, was als nächstes zu tun ist, automatisch. Wir erkennen, dass wir an einer historischen Stelle der Technologieentwicklung stehen, mein Lieber. Wir dachten jahrelang, dass diese uns in die Hände spielt, dass sie uns ermächtigt und uns hilft, uns zu verwirklichen. Wir dachten, dass die Geräte in unseren Taschen uns gehorchen. Und jetzt müssen wir feststellen, dass das ein Irrtum war. Wir wissen nicht, was die Chips in unseren Handys und Computern tun, wenn sie in Gang gesetzt werden, mit welchen Netzwerken sie sich verbinden, dass sie möglicherweise anderen Besitzern gehorchen, den Unternehmen im Silicon Valley zum Beispiel, oder den Programmierern im Format, wo die NSA, die Spitzelagentur der Amerikaner, ihren Sitz hat? Okay, merkt ihr's? Wolle hat's dir erzählt. Wassertropfen und Sandkörner sind wie Algorithmen unzählbar. Diese Bemerkung ist hängen geblieben, nicht bei Papa Carlsen, sondern bei Kriminalassistent Carlsen. Nicht Alkoholrhythmen, sondern Algorithmen. Wolles Trinkkumpane hatten da wohl was durcheinander gebracht, aber auch der Kriminalassistent muss nachschlagen. Das Wort Algorithmus stammt aus dem 9. Jahrhundert von dem persischen Mathematiker Al-Khwarizmi, der auf der Arbeit des aus dem 7. Jahrhundert stammenden indischen Mathematikers Brahmagupta aufbaute. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnete ein Algorithmus nur das Einhalten der arithmetischen Regeln unter Verwendung der indisch-arabischen Ziffern. Die ursprüngliche Definition entwickelte sich mit der Übersetzung ins Lateinische weiter. Algorithmen sind clevere Verfahren, Probleme verschiedenster Art effizient zu lösen. Dabei geht es nicht nur um arithmetische Probleme wie etwa die effiziente Addition oder Multiplikation, sondern auch um ganz alltägliche Fragestellungen. Wie durchsuche ich möglichst schnell mein CD-Regal nach einer bestimmten CD? Wie finde ich den Ausgang aus einem Labyrinth? Wie berechne ich die kürzeste Verbindung zwischen zwei Städten? Diese und andere Fragen können durch geschickte Algorithmen praktisch gelöst werden. Algorithmen für Computer sind heute so vielfältig wie die Anwendungen, die sie ermöglichen sollen. Vom elektronischen Steuergerät für den Einsatz in Kraftfahrzeugen über die Rechtschreib- und Satzbaukontrolle in einer Textverarbeitung bis hin zur Analyse von Aktienmärkten finden sich Algorithmen. Ihre Anzahl wächst praktisch von Minute zu Minute und ist nicht mehr zu schätzen. Carlsen schwirrt der Kopf. Doch er beschließt, seine gesammelten Wolle-Geschichten nicht mehr bloß zum realen Nacherzählen für den Junior zu nutzen, sondern als Fundstück im Kriminalfall Wolfgang Raupach zu betrachten. Dass sie auch Beweisstücke sein könnten, ist ihm zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht einmal eine abstrakte Vorstellung. Zu diesem Zeitpunkt erhält er von seinen beiden vom Lande zurückgekehrten Vorgesetzten den Auftrag, Raupachs Zweitwohnung irgendwo oberhalb der Bremer Kulturlandschaft ausfindig zu machen. Zur Identifizierung soll ihm Raupachs Buchkapitel dienen, das, so hat ihm der Kollege Stedefreund geraten, als Ausgangspunkt der Recherche die Mühle am Wall nahelege. Dort steht nun Kriminalassistent Carlsen und lässt seinen Blick schweifen über die größtenteils von Bäumen verdeckte 5- bis 6-stöckige Häuserzeile jenseits des Waldgrabens, die rechter Hand abgeschlossen wird vom Swiss Hotel und vom geschäftigen Herdentor Steinweg. Seine Versuche, an dieser Häuserfront eine Position auszumachen, von der aus jene Punkte der Bremer Kulturlandschaft zu sehen wären, wie sie in Raupachs Text beschrieben sind, erfahren durch kräftiges Fluchen eine jähe Unterbrechung. Der Fluchende trägt einen grünen Overall und eine Hake. Er stakst mit langen Schritten in den Blumenteppich am Fuße der Mühle. »Wieder so ein Blumenbomber«, hört Kriminalassistent Carlsen ihn schimpfen und sieht zu, wie der Mann vom Bremer Umweltbetrieb sich daran macht, mit einer Harke buttergelbe Blütenflecken auszurupfen, die die hanseatische rot-weiße Rabattengeometrie zerklecksen. Junior, fährt es Carlsen durch den Kopf, und die Erinnerung an gemeinsam gebastelte Rapssaatbomben veranlasst ihn, für den inspizierenden Blick auf die Bremer Kulturlandschaft umgehend einen anderen Aussichtspunkt zu wählen. Es erweist sich, dass dieser besser sitzend einzunehmen ist am Biertisch vor einem Ecklokal am Hillmannplatz. Als das bestellte Bier eintrifft, kommt es Kriminalassistent Carlsen in den Sinn, dem servierenden Ober ein neueres Foto des Wolfgang Raupach zu zeigen. Der hat, wie schon Polizei bekannt, nicht an der Ecke im Swiss Hotel gewohnt, sondern wie nun von der indischstämmigen Servierkraft des texanisch-mexikanischen Restaurants angesagt, 2 Eingänge weiter. Kriminalassistent Carlsen wird beim Bezahlen des Bieres vom Ober gefragt, was denn mit dem Mann auf dem Foto los sei. Der trinke hier öfter mal ein Bierchen und leihe sich dabei die lokale Tageszeitung aus. Carlsen bleibt allgemein ein Todesfall und dann, nicht um von sichtbarer Erschütterung abzulenken, sondern einer Eingebung folgend, sagt er: Algorithmen, kennen Sie Algorithmen? Im Abgehen, sagt die indischstämmige Servierkraft. Das Wort Algorithmus stammt von dem persischen Mathematiker Al-Khwarizmi, der auf der Arbeit des indischen Mathematikers Brahmagupta aufbaute, und der kann als Entdecker der Zahl 0 bezeichnet werden. 7. Jahrhundert. War ein Ur-Ur-Ur-Ahn von mir, behauptet meine Familie. Ich heiße Nageb Brahmagupta. Carlsen weiß nicht, ob er gerade auf den Arm genommen worden ist oder nicht. Da kehrt der Kellner zurück und setzt sich an den Tisch. »Er hieß Wolle«, sagt er. »Tot? Er war doch gar nicht krank. Wenn hier nichts los war, sprachen wir miteinander. Er spendierte einen Saft und manchmal erzählte er Geschichten, nicht immer einfach zu verstehende Geschichten, aber wissen Sie, in Indien habe ich Informatik studiert. Er sieht den skeptischen Blick. Warum ich dann hier kellnere? Das hat mich Wolle auch gefragt. Nun, ich habe diplomatischen Werbesprüchen vertraut. Sie möchten in Deutschland, Mitgliedstaat der Europäischen Union, leben und arbeiten? Ähnlich der Green Card in den USA ebnet die blaue Karte EU als Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für hochqualifizierte Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten den Weg in die Europäische Union. Registrieren Sie sich in unserem Netzwerk, finden Sie einen Job und beantragen Sie die blaue Karte EU für Deutschland. Ich habe investiert, intensiv Deutsch gelernt, aber was passiert, wenn die Firma pleite geht? Und viele Start-ups in dieser Branche gehen pleite. Die Google-Krake sorgt dafür. Ich serviere nichts mehr virtuell. Ich kellnere real. Noch ein Bier? Er bringt es. Dann setzt er sich wieder an den Tisch. Erst vor ein paar Tagen kam Wolle mit etwas, das mir wohl den Wert des Realen nahebringen sollte, sagt er. Kriminalassistent Carlson legt sein eingeschaltetes Smartphone auf den Tisch. Das ist der Anfang der ersten Geschichte, die der Kellner vom El Sol dem Kriminalassistenten Carlson aus dem Repertoire seines Stammkunden Wolfgang Raupach nacherzählt. Die Einführung von Textverarbeitungssoftware hat die Art und Weise, wie wir Texte schreiben, massiv verändert. Das weißt du ja. Man muss nicht mehr die Struktur des Textes im Kopf fertig haben, bevor man beginnt, sondern setzt sich hin, schreibt und kann später noch alles ändern. Einen von Hand geschriebenen Brief bringt heutzutage kaum einer mehr zustande, ohne sich vorher ein paar Notizen zu machen. Und dann hat er mir diesen Zeitungsartikel gezeigt mit einer Randnotiz. Er holt das zusammengefaltete Papier aus dem Kellnerportemonnaie, das in seiner schwarzen Schürzentasche steckt. Er liest vor. Michael Moore for President. Das ist ein amerikanischer Filmemacher und Autor, hat mir Wolle erklärt. Die Taz hatte ihn in Berlin zu Besuch an ihrem 36. Geburtstag und aus diesem Anlass druckte sie diesen Text von ihm. Darin beschreibt Moore 20 Maßnahmen, die er als Präsident der USA ergreifen würde. Punkt 16. Alle Schüler sollen Schreibschrift lernen. Schaffen wir doch nicht eine Sache ab, die wir alle beherrschen, die uns alle einzigartig macht. Das ist unser kreativer Fingerabdruck. Wir sind keine Maschinen. Wer bekommt nicht gerne einen handgeschriebenen Brief? Naja, denkt Carlson, Schifffahrt mit 3F. Naja, sagt der indischstämmige Kellner, meine Klaue könnte sowieso keiner lesen. Und viel besser gefällt mir sowieso Punkt 1. Ein Ladekabel. Ich werde eine Verordnung unterzeichnen, die verkündet, dass es nur noch ein Ladekabel für alle Marken und alle Elektrogeräte, Telefone, Computer, Tablets, Musikanlagen, Kameras und alles andere geben wird. Allein das wird dafür sorgen, dass ich gewählt werde. Aber der Wolle hat mir noch mehr Geschichten gegeben. Hab ich zu Hause gebunkert. Kriminalassistent Carlson denkt, es sei ein guter Zeitpunkt, über Wolles Todesursache aufzuklären. Noch mehr Erschütterung. Und dann Carlsons Bitte, diese gebunkerten Geschichten kennenzulernen. Kann ich morgen mitbringen. Wenn's was nützt, sagt Nagib Brahmagupta. Sie verabreden sich für den nächsten Tag und Kriminalassistent Carlson nimmt 3 Türen weiter den Fahrstuhl. Einer der Schlüssel vom Bund des Toten hat ihm den Zugang ins Haus geöffnet. Der Blick über die Bremer Kulturlandschaft sei eher von oben möglich, vermutet Carlson. Im obersten Stock findet er 2 Flurtüren mit jeweils 2 Klingelknöpfen. Rechts 2 Namen, links nur einer. Das vierte Klingelschild ist leer. Dort drückt Carlson und als sich nichts rührt, probiert er den nächsten Schlüssel. Passt! Und ein dritter Schlüssel öffnet eine Wohnungstür. Auftrag erledigt, meint Carlson. Wohnung gefunden. Er nimmt den Lift ins Erdgeschoss. Alles inoffiziell, denkt er beim Rausgehen. Soll sich doch jemand mit höherer Gehaltsgruppe die Finger verbrennen. Mutter-Tochter-Gespräch. Inga Lürsen fordert, was inoffiziell ist, muss wieder offiziell werden. Die Leiterin der Mordkommission und damit ihre Vorgesetzte ist sauer. Da hilft erstmal auch die Flasche Rotwein nicht, die Muttern mitgebracht hat. Doch Muttern hat ein Argument. Die suchen einen Toten mit ganz anderer Identität. Wie immer die zustande gekommen sein mag, muss uns nicht interessieren. Darf uns nicht interessieren, wirft die Tochter ein und bringt endlich Korkenzieher und zwei Gläser. Und dass du damit in meine Wohnung kommst und nicht in mein Büro, macht's auch nicht besser. Ihr habt euch Überweisungen hinweggesetzt, die nicht von mir gekommen sind, sondern staatsanwaltlich abgesichert vom Staatsschutz. Und der hat den Fall an den Hacken. Wir müssen deshalb die Hacken nicht zusammenknallen, erwidert Inga Lürsen. Wir werden uns nicht einmischen bei ihrem Toten. Wir haben einen anderen Toten und dessen Identität kennen wir. Anderer Toter, anderer Fall, unser Fall, Helen. Wortklauberei, antwortet die Tochter, darin warst du schon immer gut, füllt die beiden Gläser und stößt an mit der Mutter. Als Kriminalhauptkommissar Stedefreund am folgenden Tag vor Raupachs Zweitwohnung mit dem Blick über die Bremer Kulturlandschaft steht, ist die Türöffnung offiziell. Vom Mutter-Tochter-Gespräch hat ihm Inga Lürsen nichts erzählt. Die Leitung der Mordkommission hat die Durchsuchung mündlich angeordnet, per Telefon. Kriminalassistent Carlson wundert das. Er war von Kriminalhauptkommissarin Lürsen ohne staatsanwaltliches Papier offiziell aufgefordert worden, den Kommissar Stedefreund in die Wohnung zu begleiten. Deren erfolgreiches Auffinden hatte er aber eben nur diesem mitgeteilt, eben weil doch alles inoffiziell war, gewesen war, eben bis eben. So ist es eben, das Leben, denkt Carlson, und fügt sich in die Tatsache, dass in diesem Fall offiziell heißt, diese Wohnung ohne die üblichen Weißkittel zu filzen. Stedefreund und Carlson beginnen, die Wohnung zu durchsuchen. Außer Balkon, zwei Zimmer, kleine Küche, kleines Bad. Und viele afrikanische und asiatische Artefakte an Wänden und auf Sockeln. Kriminalassistent Carlson wird von Stedefreund auf Klingeltour geschickt und kehrt ergebnislos zurück. Keiner der angetroffenen Nachbarn im Vorder- und im Hinterhaus habe Erhellendes zur Vita des Wolfgang Raupach beizutragen gehabt, außer dass dieser gelegentlich beim Aus- oder Einladen im Parkverbot am Hillmannplatz beobachtet worden sei. Sein PKW habe kein HB-Kennzeichen. Wir wissen ja inzwischen, dass dieser PKW zu einer Serie abgefackelter Autos gehörte, Täter und Motiv noch immer unbekannt. Aber Kriminalhauptkommissar Stedefreund hat etwas Erhellendes gefunden. In Form eines Briefes, eingelegt als Lesezeichen in einem Buch. Das C in Raupachs Balkonkapitel steht für Raupachs Tochter Christina in London. Und Stedefreund ist schon einen Schritt weiter. Die deutsche Botschaft in London werde der Tochter den polizeilichen Wunsch ausrichten, umgehend nach Bremen zu kommen. Sie hörten die Folge 3 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.